Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Wir senden quasi live aus Devon. Liebe Grüße aus Südwestengland. Wir sind in the middle of nowhere. Wenn wir unsere Einfahrt runtergehen, dann landen wir an einer Landstraße. Hier in England, wer hier schon mal war, weiß, hier gibt es keine Bürgersteige, hier nichts. Wir sind wirklich abgeschieden. Hier gibt es auch kein Netz. Und also ein bisschen Netz gibt es, sonst könntest du ja nichts hochladen. Das wäre scheiße für deine Arbeit.
Ist schon ein bisschen anstrengend.
Ja. Manchmal muss man in die Stadt fahren, um was hochzuladen, so ein bisschen.
Man kommt extrem schnell auf ein Dorf an, finde ich. Wir wohnen 10 Minuten oder so mit dem Auto vom nächsten Dorf, mit wo auch Supermärkte und alles ist. Also es ist jetzt auch kein Minidorf, sondern schon solide, kriegt man alles, was man braucht. Aber wir haben nach nicht mal einer Woche angefangen sozusagen, heute nochmal einkaufen. Nee, also wir waren ja gestern erst in der Stadt. Also ich weiß nicht, heute nochmal los? Nee, lass lieber nicht.
Und dann ist ja aber auch immer eine halbe Stunde Autofahrt hin und zurück, muss man auch wirklich sagen.
Ja, aber wenn ich in Hamburg einkaufen gehe, bin ich auch 20 Minuten unterwegs hin und zurück.
Das stimmt.
Zusammen.
Das stimmt.
Also das ist immer, es fühlt sich halt nur nicht so an, weil hier fährst du halt irgendwie 10 Minuten über das komplette Nix, und vor allem ist es auch super bergig hier. Mhm. Und man fährt echt so ein bisschen wie in den Alpen, so ganz langsam um die Kurven. Der einzige Unterschied ist, dass man nicht so einen weiten Blick hat, weil überall so große Hecken sind.
Ja.
Aber es ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Wir haben jetzt leider wirklich bisher fast noch nichts gesehen, weil wir mit dem Hund natürlich einfach nicht so...
Dafür sind wir nicht hier.
Ja. Das war nicht das Ziel der Reise.
Wir sind hier, dass du Zeit hast, für dein Buch zu schreiben.
Mhm.
Wir sind hier, damit wir uns um den kleinen Schatz kümmern können. Und wenn wir dann noch Zeit und Muße haben, dann können wir uns die Gegend ein bisschen angucken. Da sind wir aber auch eingeschränkt, weil der Hund eben noch nicht draußen auf Toilette gehen darf. Also in der Wildnis sozusagen. Im Garten ist es okay, aber draußen dürfen die aufgrund von Parvovirose-Infektionsgefahr eben noch nicht bis zum vollständigen Impfschutz in England rausgelassen werden. Deswegen sind wir so ein bisschen gefangen. Aber wir machen das Beste draus. Wir haben schon zusammen laufen, Fahrrad fahren, waren am Meer mit deiner Mama zusammen. Die hat uns nämlich letztes Wochenende besucht hier. Und genau.
Jetzt hast du so viele Sachen auf einmal hard-launched sozusagen.
Ja.
Wo fangen wir an? Also, wir fangen bei Flora an. Wir haben einen neuen Hund, einen zweiten Hund, einen was auch immer, wie man das richtig sagt.
Ein neues Familienmitglied.
Ein neues Familienmitglied, auf die wir so lange gewartet haben. Dieser Plan steht, haben wir neulich schon erzählt, bestimmt seit 4 Jahren oder so. Und wir wussten ganz genau, welche Art von Hund wir wollen, was wir mit diesem Hund vorhaben, nämlich, dass der Lukas Co-Therapeut wird.
Mhm.
Das heißt, er musste bestimmte Charaktereigenschaften im besten Fall mitbringen, aus einem bestimmten, wir wollten gerne diese Rasse, weil wir mit Albert da so gute Erfahrungen gemacht haben mit ihrer Sensibilität und haben uns einfach vorstellen können, dass es ein Hund ist, der sehr gut dafür geeignet wäre, in der Therapie eingesetzt zu werden.
Mhm. Weil wir auch die Erfahrungen mit Albert schon gemacht haben,
ja, also genau. Ich
deswegen, ne? Aber nur noch kurz nochmal als Hintergrund.
Aber
deswegen auch im Hintergrund, wenn da mal Geräusche kommen, weil der kleine Hund mit seinen spitzen Reißzähnen, wenn das ans Ohr beißt oder was auch immer, oder wie hier
auf... Die ist gerade so krass am Beißen.
Dass wir hier mal aufspringen müssen, weil sie hier sonst droht reinzupinkeln. Seht es uns nach, wenn es hier ein paar Unterbrechungen gibt heute.
Ansonsten sind wir aber sehr glücklich. Es ist bisher sehr einfach. Sie ist jetzt seit ungefähr 10 Tagen bei uns. Und sie macht es uns bisher wirklich sehr leicht. Ich glaube, das ist das typische Phänomen wie beim zweiten Kind. Man ist einfach viel entspannter.
Ja.
Bei Alba war es gut, es war auch Corona und wir waren ganz alleine und wir hatten irgendwie niemanden, den wir um Hilfe und Rat fragen konnten. Aber wir waren schon ziemlich gut vorbereitet und haben aber uns so wenig auf unser Gefühl verlassen,
mhm,
und haben wirklich an diesem Hund herumgedoktert. Also so richtige Helikoptereltern. Der musste schon an Tag 2 haben wir angefangen, irgendwelche Kommandos zu üben und sie versuchen alleine zu, also nicht alleine zu lassen, aber so schon so versucht irgendwie auf den Platz zu weisen und bla, so viel zu viele Sachen direkt am Anfang. Und diesmal haben wir haben bisher gar nichts gemacht. Dieser Hund kann nicht mal ihren Namen bisher.
Ja, in Ansätzen.
Wir haben jetzt gerade letzten 2 Tage angefangen, sie mal zu rufen, weil sie sonst mich gerne abhaut.
Ja, die ist sehr,
richtig kleiner Frechdachs.
Sehr zufrieden mit sich, aber das ist eigentlich auch sehr gut.
Ja. Und sie ruht sehr in sich. Sie hat direkt nach 3 Nächten nur so durchgeschlafen. Auch bis morgens um 7:30, also auch wirklich lange.
Ja.
Sie hat ganz selten so komische Ausraster, die Alva ständig hatte. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass dieser Hund so gemicromanaged wurde. Aber sie kann sich sehr gut selber zur Ruhe bringen, was wirklich keine Selbstverständlichkeit bei Welpen ist. Also sie legt sich einfach ab und sie orientiert sich einfach auch sehr an Alva, was es wirklich leichter macht. Also wir sind bisher, ich bin richtig entspannt.
Ja.
Ich habe gar nicht so das Gefühl, dass wir jetzt gerade für einen Welpen sorgen.
Na ja, es ist halt schon nochmal anders als mit einem ausgebildeten erwachsenen Hund, ne, der, wo man weiß, der kaut jetzt nichts an, der macht jetzt nichts kaputt, der wird auch nicht reinmachen und auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid sagen, wenn sie auf Klo muss und solche Sachen. Man muss schon ein bisschen mehr mitdenken, aber wie gesagt, dafür habe ich ja auch die Zeit und
ja, ist natürlich jetzt viel einfacher, weil wir zu zweit sind und nicht in unserem normalen Alltag so.
Ja.
Aber ich finde, außer dass man halt einfach wie so ein Baby, du schleppst sie halt den ganzen Tag mit dir rum, du kannst nicht einfach auf die Klo gehen, sondern dann musst du sie halt mitnehmen. Aber das finde ich irgendwie nicht schlimm, weil ich klemme sie halt unter den Arm, setze sie vor mir auf die Toilette, also setze sie auf den Boden, gehe aufs Klo oder keine Ahnung, gehe schnell duschen oder sowas. Und wir haben auch ein super praktisches Haus, sowieso ist es mein absolutes Traumhaus. Ich finde es so praktisch. Mhm. Also wenn Lukas und ich wissen ja immer noch nicht so ganz, wo wir langfristig wohnen wollen und ob wir nach England wollen oder nicht oder was auch immer. Aber wenn wir jetzt ein Haus suchen würden, das Einzige, was mich interessiert, ist, wie praktisch es ist.
Ja.
Also es soll auch schon natürlich ein bisschen hübsch und gemütlich sein, aber
hier ist beides da.
Ich brauche nicht irgendwie fancy Marmorboden oder keine Ahnung was. Ich brauche ein Bootroom.
Ja, wo man seine Schuhe abstellen kann. Ja. Ein HWR, ein Hauswirtschaftsraum.
HWR, komplett.
Also Dreckschleuse haben wir auch. Zimmer. Sehr gut.
Dreckschleuse, was ist das denn?
Dreckschleuse.
Ach so, wenn man so reingeht im Eingangsbereich. Ja. Ja, also Eingangsbereich, dahinter noch eine Tür. Komplett essentiell für ein Haus. Dann Hauswirtschaftsraum, der am besten auch von außen betretbar ist, um da seine Stiefel anzuziehen, wenn man Kinder hat, dass die sich da direkt an- und ausziehen können, sich nicht mit denen diskutieren, ob die ihre Schuhe in meinem Hausflur liegen haben oder nicht und der Dreck reinkommt oder nicht. Dass die Hunde da gewaschen werden können. Das ist mein Traumhaus. Weißt du, und wie mein Schlafzimmer aussieht, das ist dann, kommt irgendwann ganz hinten.
Ja, das stimmt. Ja, das sehe ich auch so. Also ich finde das Haus auch sehr praktisch. Und ja, das Witzigste finde ich eigentlich, dass in diesem Hauswirtschaftsraum auch einfach nochmal ein Klo ist.
Das ist ein bisschen random, ja, und auch extrem unnötig, aber nee, das Haus ist wirklich sehr schön. Ich werde es auch auf Insta teilen, wenn wir nicht mehr hier sind.
Und dann könnt ihr auch hier in Südwest-Devon, nee, Südost-Devon einen schönen Urlaub in the British Countryside verbringen, wenn ihr das wollt. Ist ein bisschen aufwendigere Anreise, aber
finde ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja, es ist halt was anderes. Wenn du von Hamburg in Skilaub fährst zum Beispiel, fährst du auch 12 Stunden, aber da hast du halt keine Fähre dazwischen etc. pp. Deswegen ist es, glaube ich, für viele erstmal so eine Hürde. Aber wie du sagst, wir sehen das ja so ein bisschen anders.
Und auch, das werde ich jedes Mal wieder gefragt, mit Hunden, es ist wirklich gar kein Problem. Es ist genauso, als würdet ihr nach Holland oder sonst irgendwo reisen. Ihr braucht immer die gleichen Dokumente. Es wird nur an den anderen Grenzen nicht geprüft.
In Dänemark aber, schon auch manchmal, ja.
In Dänemark schon manchmal, aber wenn ihr in die Niederlande fragt, dann muss euer Hund auch gegen Tollwut geimpft sein. Das Einzige, was noch bei England ist, ist, dass die eine Wurmkur brauchen, müsst ihr einmal vorher kurz zum Tierarzt 5 Minuten, aber ansonsten, es gibt keine Quarantäne, es gibt keine Bluttests, ich weiß nicht, ich wurde schon so oft so wilde Sachen gefragt, was mit diesen Hunden passieren muss. Ihr reißt einfach ein. Der Hund muss meistens nicht mal aus dem Auto aussteigen, sondern ihr piept den einfach so ab mit dem Scanner.
Scanner, ja.
Hinter mir kriegt der Flipper, der Hund gerade einen Flipper.
Naja, das ist aber zu erwarten.
Schläft bestimmt gleich ein.
Nicht mal 10 Wochen alten Hund.
Kleine Pre-Nap-Ausraster.
Ja, nach müde kommt doof. okay, was habe ich noch gehard-dropped?
Mein Buch.
Dein Buch, Vanessa.
Erzähl du mal, mir wird gerade an den Haaren gerissen.
Eieiei, das sieht wirklich schmerzhaft aus. Und jetzt kommt der andere Hund, muss gucken, was mit Mutti und ist.
Es ist alles okay, aber beiß mal, Flora. Mach mal bei Flora ab.
Nein, nicht beißen. Nein, du schreibst ein Buch. Ein Buch über die Themen, die Frauen in den 20ern betreffen.
Was? Nicht nur Frauen, aber ja, hauptsächlich Frauen. Ja. Albert, das nervt mich.
Jetzt ist hier vorbei.
Jetzt, wenn ich ausgerechnet was sagen will.
Wenn es mal um dich geht in diesem Podcast. Mein Leben ist ja nicht so interessant. Ich erzähle einfach von mir. Ich mache Heilpraktiker.
Das hast du schon erzählt.
Oh, toll. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich fahre hier Fahrradfahren.
Junge, es ist ein Chaos heute.
Ich fahre hier Fahrrad, ich mache den Haushalt, ich lerne ein bisschen, ich kümmere mich um die Hunde. Das ist mein Job. Und ich mache mit Vanessa hier den Sidekick für ihren Podcast. Jetzt haben wir hier komplett bodenlos ein Hundesandwich auf Vanessa.
Wir posten das auf Insta, wie es gerade aussieht.
Hilfe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Okay, jetzt erzähle ich aber wirklich, worum es in meinem Buch geht. Und zwar geht es um das Lebensgefühl der 20er. Das hast du schon richtig beschrieben. Es geht um die Erfahrungen und Gefühle, von denen wir immer glauben, ach, da lohnt es sich doch nicht, drüber zu sprechen. Das geht doch allen so oder es geht doch keinem so. Also, sich nie genug fühlen.
Hopp. Diese Podcast-Folge ist drunter und drüber. Zurück zu deinem Buch.
Am Anfang haben wir noch drüber geredet, dass die brav sind. Jetzt sind sie gar nicht brav. Naja. Ja, mein Buch. Also, wie ich habe auf Insta ja manchmal so Conny-Geschichten veröffentlicht. Das ist ja diese Kindergeschichte von so einem kleinen Mädchen, die alle möglichen alltäglichen Lebenssituationen durchlebt. Und die gab es als so kleine Pixie-Bücher. Und dann hat man einfach gelernt, wie das Leben so läuft, als kleine Fünfjährige, die das so vorgelesen bekommen hat. Keine Ahnung, Conny geht zum Arzt oder Conny hat Streit mit ihrer Freundin.
Conny geht in die Schule.
Und manchmal habe ich auf Insta so kleine Kurzgeschichten veröffentlicht, die auch so in diese Richtung gingen, aber natürlich dann für Erwachsene. Da gab es ja auch so ganz viele Memes eine Zeit lang zu, so Conny hat Klarna-Schulden und solche Geschichten. Hm. Und irgendwie habe ich gedacht, ich brauche ein Buch, also, oder ich hätte so ein Buch gewollt oder gebraucht, in der Zeit, in der ich so ultra lost war, Mitte 20 und auch ehrlich gesagt immer noch bin, oft.
Ist eine Frage, ob das irgendwann aufhört, ne?
Und durch ein paar Zufälle und Hilfe bzw. Connections und ich weiß auch nicht, vielleicht auch dadurch, dass ich mich getraut habe, den Wunsch ein bisschen zu äußern oder diese Idee zu äußern, dass ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich groß bin, ein Buch schreiben möchte, hat sich das dann ergeben. Und jetzt darf ich das machen mit einem ganz tollen Verlag auch und einer ganz, 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 ganz tollen Lektorin, die mich ultra unterstützt und mir ganz viel Mut zuspricht, was, glaube ich, das
Wichtigste
ist. und...
Du hast ja schon, hast du bei dem Versuch X vor eben schon gesagt, dass du ja so die Sorge hast, was das denn soll, dass das irgendjemand lesen wird und so dieses Imposter-Thema.
Ich habe eher das Problem, dass ich Angst habe, dass es jemand
liest. Ach so, oh. Also, dass du dich dann schämst quasi dafür, was du da geschrieben
hast.
Ja,
ich finde, geschriebene Worte sind extrem intim, weil die bleiben ja so. Also ich finde, wenn man was erzählt, so gerade im Podcast, irgendwie, finde ich, gibt es da immer so einen Benefit of the Doubt, dass man offensichtlich die Sachen, die wir hier sagen, sind nicht immer perfekt geschliffen. Die kommen aus dem Bauch heraus, sind manchmal auch blöd oder langweilig oder keine Ahnung. Aber wenn ich was aufschreibe, dann habe ich ja die Möglichkeit, das zu revidieren oder...
Mhm. Im Podcast theoretisch auch, aber da müsste man ganz viel schneiden und ich glaube, man, oder unser Anspruch ist ja so wenig wie möglich zu schneiden und wir schneiden ja auch sehr wenig
raus. Ja, und ich finde, Gespräche leben ja auch davon, dass sie nicht
perfekt
sind, aber ich finde, bei geschriebenen Sachen kommen ja so viele Dinge zusammen. Es ist ja einmal der Inhalt, dann, also welchen Sachen gebe ich überhaupt Raum? Das Buch wird ja über Erfahrungen und gemeinsame Gefühle gehen, um Kollektiverfahrungen, insbesondere weibliche Kollektiverfahrungen. Und offensichtlich bin ich nicht alle Frauen und ich habe so viele Erfahrungen nicht gemacht und zum Glück nicht machen müssen. Ich habe so viele Diskriminierungsformen nie erfahren und kann natürlich nicht für alle sprechen. Das möchte ich auch gar nicht, das möchte ich auch gar nicht versuchen, aber das ist schon eine Sorge. Was, wenn ich das, was ich aufgreife, was, wenn... sich dann niemand durchgesehen fühlt oder auf die falsche Art gesehen fühlt, falsch repräsentiert fühlt. Was, wenn das, was ich beschreibe, eine extrem individuelle, privilegiertes Gefühl ist, was eigentlich niemand teilt. Es ist irgendwie auch eine große Verantwortung. Plus dann natürlich, wie es geschrieben ist. Vielleicht ist es mega langweilig, finden die Leute es albern. In meinem Kopf klingt das alles, als hätte es eine Fünfjährige aufgeschrieben.
Es ist ja auch nicht so, dass du das Buch alleine schreibst und da niemand ist, der das korrigieren
kann. Ja, ich weiß, aber es ist mir natürlich auch unangenehm, das dann
überhaupt... Also du schreibst alleine, aber da ist jemand, der halt Feedback gibt, das meine ich.
Ja, ich weiß, das beruhigt mich auch, aber das habe ich natürlich auch Angst, wenn ich das jetzt an die schicke, an den Verlag und dann denken die sich so, Gott, wen haben wir da bitte verpflichtet? Wie schreibt die? Also ich meine, die haben natürlich schon total viele Leseproben von mir gesehen, aber nichtsdestotrotz habe ich Angst, dass ich da die Erwartungen einfach nicht erfülle. Aber deswegen tut mir es, glaube ich, gut, dass ich das hier schreibe, das Buch, in so einem ganz anderen Setting, mit ganz viel Zeit, auch meine eigenen Ideen doof zu finden und irgendwie nochmal neu anzufangen. Ich habe, ehrlich gesagt, nicht so viel Zeit, das zu schreiben. Das ist ein bisschen mit Zeitdruck verbunden jetzt. Das heißt, es werden sehr intensive nächste Wochen. Aber
wenn niemand unter Druck performt, dann du.
Das stimmt. Das hätte ich. Ich hätte ein Jahr dafür Zeit haben können, hätte es trotzdem in den letzten 3 Monaten geschrieben. Deswegen, also das wird schon.
Das ist nicht, also ich habe gar keine Sorgen. Ich glaube da an dich. Ich weiß ja auch, was du kannst. Und vor allem weiß ich ja auch, wie du unter Druck eben performen kannst. Das finde ich schon sehr. Andere, so wie ich zum Beispiel unter Druck, wie heißt das? Erstarre.
Ja, das stimmt.
Und du wirst dann erst richtig aktiv. Ja. So. Aber ist doch gut. Deswegen habe ich da wirklich gar keine Bauchschmerzen und unterstütze dich da so gut es geht, nimm dir alle möglichen Arbeiten ab, dass du dich da vollkommen drauf konzentrieren kannst und dann wird das schon.
Ich glaube auch. Ihr werdet es dann ja sehen in der nächsten Podcast-Folge. Vielleicht habe ich dann schon einen kleinen Menti gehabt. Einen kleinen Menti-B, wie die cool Kids sagen.
Ich habe noch nie gehört.
Hä? Echt nicht? Richtig uncool. Mental Breakdown.
Mental B.
Menti.
Menti.
Menti-B.
Ich kenne Menti nur von Uni, von der Uni, wenn man da irgendwas reinschreiben soll, wenn man so Brainstorming
macht. Ist das anders oder nicht?
Nee, Mentimeter oder so.
Echt?
Ja.
Ach, keine Ahnung, das fand ich immer kacke. Ich hasse Gruppenarbeiten. Ich habe auch in jeder Bewerbung gelogen, wenn ich geschrieben habe, ich arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen. Nee, mache ich nicht. Ich hasse Gruppenarbeit, egal ob in der Schule oder auf der Arbeit. Deswegen bin ich selbstständig Content Creator geworden.
Ja, ist doch gut.
Okay. Hast du sonst noch was Live-Update-mäßiges? Doch, wir lassen mal sagen, was wir vorhaben. Also, wir sind jetzt 3 Wochen in Devon.
Mhm.
Machen uns hier eine gute Zeit, chillen, lassen den Hund ankommen. Dann kommt noch die letzte Woche, die wir hier sind, also nächste Woche schon, Lukas' bester Freund und ein okayer Bekannter von mir. Nein, also man muss sagen, es ist mein bester Freund und dein dir nicht angetrauter, geliebter, aller herzensengster Lieblingsmensch vor mir.
It's a little bit crowded in our marriage. There were 3 of us.
Oh, stimmt. Hast du gut zitiert.
Danke. Schatz.
Du klangst fast wie Princess Di.
Nur, dass wir in unserer Ehe offen über diese Beziehung sprechen können.
Ich finde das witzig, weil uns ist klar, dass das ein Witz ist und also, dass da nichts falsch dran wäre, wenn dem so wäre. Wenn wir uns darauf geeinigt hätten, dass wir eine offene Beziehung führen und du und Jonas ein Paar wärt. Aber es ist nicht so. Also es ist eine sehr innige platonische Liebe. Aber wenn wir in der Öffentlichkeit sozusagen doch so auftreten, also zum Beispiel auf Partys, also wir sind ja super oft zu viert unterwegs und ihr seid euch voll nah oder ihr nehmt euch in den Arm oder wir machen Witze darüber oder sowas. Keine Ahnung, neulich irgendwie meinte jemand, ob er mal meinen Mann ausleihen darf oder so. Und dann meinte ich, da musst du seinen Partner fragen. So, das waren Leute, die uns kannten, also die eigentlich die Dynamik zwischen uns kannten. Und die Leute sind immer irgendwie irritiert davon. Und ich glaube, das liegt einfach wirklich daran, dass wir so doll nicht gewohnt sind, innige Männerfreundschaften zu sehen.
Ja, ich glaube, in der Hinsicht kommt dann ja auch noch dazu, dass es dann ja, wenn du sagst, musst du seinen Partner fragen, dass es dann nochmal eine weitere Spur dazu ist, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, dass es schon wahrscheinlich so ist, dass offene, innige Männerfreundschaften, ja, dass die einfach nicht so weit verbreitet sind, dass es irgendwie immer noch ein bisschen verpönt ist oder keine Ahnung, aber
ich glaube, so mittlerweile ist es nicht mehr so weit weg für viele, dass man halt einfach sagt, so ja, ist mein bester Freund, ich habe den voll gern oder sogar, dass man sagt, ich bin lieb oder so, aber auch so körperliche Zuneigung. Also ich sehe das auch richtig selten bei anderen Männern in unserem Umkreis. Ja, du schon?
Nee, aber ich achte da auch nicht auf mich. Das ist ja ganz normal. Also, dass ich meine Jungs auch in den Arm nehme oder was auch immer, wir auf einer Party zusammen tanzen oder was auch immer.
Ja, ich glaube, das ist selten.
Echt? Ja. Schreib mal, ob es bei euch selten ist oder ob die Jungs da auch zu sich stehen können.
Ja, das würde mich auch interessieren. Ach Mann, was ist denn mit ihr?
Ja, sie ist halt das letzte Aufbau. Behalte sie mal.
Okay, und danach kommt noch Jonas' tatsächliche Freundin. Die kommt allerdings nur übers Wochenende, leider, aber immerhin übers Verlängerte.
Ja, ist ein Feiertag, Tag der Deutschen Einheit.
Dann werden wir danach vermutlich nach Schottland fahren. Wir müssen bis Ende Oktober in Großbritannien bleiben, weil der Hund vorher noch nicht ausreisen darf. Und dann wollen wir eigentlich nochmal nach Schottland und dann, wie lange wir das machen, bleibt erstmal offen.
Ja, mindestens bis Ende Oktober, genau. Und dann schauen wir mal, wohin es uns verschlägt. Wir wollen zurück nach Glasgow nochmal eine Woche oder zwei.
Ja.
Und dann schauen wir mal.
Also, falls ihr weiter interessiert seid, folgt mir rein auf Instagram oder hört einfach jede Woche unseren Podcast und ihr werdet tolle Reiseberichte und Berichte über das Leben mit Junghund hören.
Ja.
Und jetzt?
Und ich mache noch ein paar Videos vielleicht, wie man hier auch ein bisschen Fahrrad fahren kann. Und dann kommen wir auch schon zu den News der Woche. NDW, News der Woche. Thema Fahrradfahren. Ich glaube, letzten Sonntag oder so ist die Vuelta zu Ende gegangen.
Das ist eine der Grand Tours.
Richtig, die Vuelta a España, Giro d'Italia und Tour de France, die drei größten Rundfahrten, oder die drei einzigen dreiwöchigen Rundfahrten auch. Und die wird im Gedächtnis bleiben, aufgrund der Proteste, die es gab. Es gab nämlich pro-palästinensische Proteste bei dieser Vuelta, denn bei der Vuelta hat das Team Israel Premier Tech teilgenommen. Das ist ein Fahrerteam, was unter anderem auch vom israelischen Staat unterstützt wird. Und dagegen haben sie eben protestiert. Das Thema ist hier, dass das Land Israel in einem Krieg sich befindet, in einem völkerrechtswidrigen Krieg.
Sie begehen einen Völkermord?
Ja, genau. Das hat die UN gerade festgestellt.
Gut, das war vorher schon klar.
Das war vorher schon klar, aber jetzt hat die UN das festgestellt. Das ist noch, gibt dem anderen nochmal eine andere Schärfe in meinen Augen. Und unter anderem sind russische Teams auch schon seit Jahren ausgeschlossen aufgrund des Angriffskriegs und auch davor schon. Und russische Athleten dürfen nicht unter der russischen Flagge antreten. Es gibt russische Fahrer, die mitfahren, aber die müssen dann unter weißer Flagge quasi antreten. Und da stellt sich jetzt halt die Frage, was der Unterschied quasi ist zu Israel, warum Israel nicht ausgeschlossen wird. Und in Spanien ist es eben so, dass die Mehrheit des Landes da pro-palästinensisch unterwegs ist und eindeutig Stellung bezieht. Und gerade in den Provinzen in Asturien, in Katalonien und auch in, wie heißt das da oben, im Baskenland, die ja selber auch nach Unabhängigkeit zum Teil streben und da einfach immer schon sehr pro-palästinensisch waren die Proteste eben so stark, dass auch die Etappen abgebrochen werden mussten oder das Team Israel Premier Tech beim Teamzeitfahren anhalten musste. Also wirklich massive Proteste. Und das ist eben ein Novum, das gab es vorher so noch nicht. Unter anderem, weil auch in Frankreich die Polizei deutlich rabiater vorgeht. Da kommt man gar nicht so, zum Beispiel bei der Abschlussetappe am Champs-Élysées, da kommt man in Paris gar nicht hin, da gibt es eine Sperrzone. Und das war eben in Spanien nicht so, weil eben auch die Regierung deutlich israelkritischer ist und die Proteste da deswegen nicht so krass unterbunden hat. Und warum das Ganze auch ein Thema ist, ist, dass Israel da ja Sportswashing betreibt. Und das ist...
Ja, das musst du vielleicht erklären, dass es nicht Israel als Team im Sinne von Länderteams, nicht Deutschland, Israel, England treten waren.
Genau, sondern es sind...
immer nur Sponsoren.
Sind Sponsoren, genau, wirtschaftliche Akteure, die da eben Sportswashing betreiben. Das macht Katar mit dem Fußballverein Paris, der gehört denen. Und da versuchen sie halt von ihr Image aufzupolieren. Das macht nicht nur Israel, das macht nicht nur Katar, das macht beim Radsport unter anderem auch Bahrain, das macht UAE, also die Vereinigten Arabischen Emirate. Und das Sportswashing ist halt kritisch zu betrachten, weil da halt eben in diesen Ländern zum Teil Menschenrechtsverletzungen begangen werden und die Superstars dann eben für dieses Team fahren und das dem ein positiveres Image geben sollen. Das ist die Idee von Sportswashing. Und jetzt demnächst steht auch die Rad-WM an und die findet dieses Jahr in Ruanda statt. Ruanda ist auch eine Diktatur. Da kann man jetzt wieder diskutieren, profitiert das Land davon oder wahrscheinlich nur einzelne Akteure, die Elite wird davon profitieren, dass da eben in Ruanda so ein Sportevent stattfindet. Das gleiche gilt für die WM damals in Katar beim Fußball und so weiter und so fort. Das alles trübt so ein bisschen die Vorfreude auf diese Events, finde ich. Und da ist ja wieder die Forderung, Politik und Sport zu trennen. Ja, das ist aber eben nicht möglich. Das ist halt ein öffentliches Event, die Vuelta gewesen. Und da ist natürlich dann eine Fläche für Proteste.
Und das ist ja auch gut so.
Genau.
Also es klingt jetzt bei dir, als wärst du dagegen.
Nein, nein, es gibt viele Stimmen, die dagegen sind, die sagen, das kann nicht sein, das ist zu trennen, wie beim Fußball. Fußball, Sport und Politik einfach trennen, aber das geht eben nicht. Sport ist immer politisch.
Ja. Zum Glück, also alles ist politisch immer, ja. Und insbesondere was mit so viel Geld oder medialer Aufmerksamkeit zu tun hat. Und es ergibt halt auch einfach keinen Sinn, Israel, wie heißen die, Premier Tech mitfahren zu lassen, russische Teams zu sperren. Und es sind ja auch nicht mal Israelis, die da mitfahren.
Ja, das stimmt. Also in dem also Rennen darum jetzt... Darum geht es ja nicht mal. Genau, in dem Rennen jetzt ist nicht mal... Ich glaube, war in dem Team kein einziger israelischer Athlet. So, es gibt israelische Athleten, die in diesem Team fahren, aber nicht bei dieser Volta in diesem Fall.
Ich finde, das macht halt auch nochmal deutlich, wie doll die israelische Regierung und insbesondere Netanyahu ja auch den eigenen Leuten, also nicht nur Jüdinnen, sondern einfach Israelis grundsätzlich schadet. Also wie die ja ohnehin schon Antisemitismus ausgesetzt waren und jetzt dann noch um einiges mehr. Also deswegen verstehe ich auch immer diesen Vorwurf nicht, sich, wenn man sich Israel kritisch äußert oder halt kritisch gegenüber dem Genozid äußert, dass das mit Antisemitismus zu tun haben soll. Ich verstehe das nicht. Wenn ich Trump kritisiere, bin ich doch nicht
gegen Christen.
Antichristlich oder sowas. Im Zweifel bin ich in dem Fall tatsächlich Evangelikale, weil Trump dazugehört, aber also der ist kein Evangelikaler, aber der profitiert massiv von diesen Strukturen.
Ja, und unterstützt die ja.
Und aber also deswegen verstehe ich diesen.
Ja, das macht keinen Sinn.
Der ja immer noch super viele in Deutschland haben. Ja. Verstehe ich nicht.
Also man kann die Politik der jetzigen israelischen Regierung kritisieren. Und es hat nichts damit zu tun, dass man gegen die jüdische Religion ist.
Ich fand das auch ganz wild, als es angefangen hat, oder als Israel die Reaktion auf den Angriff der Hamas quasi, als sie gestartet sind oder als es immer sich mehr zugespitzt hat und dann immer mehr Stimmen dagegen laut wurden, dass ich das Gefühl hatte, dass das für viele das allererste Mal war, dass sie davon gehört haben von Palästina oder von der Apartheidsregierung oder von wie es den Menschen im Gazastreifen oder im Westjordanland geht. Ich weiß es noch, ich glaube, da waren wir noch nicht mal 18 oder so, kann das sein? Da meinte ich irgendwann nur, oh, ich möchte unbedingt mal nach Tel Aviv reisen, weil einer bei Germany's Next Topmodel da gewohnt hat und das sah so cool aus und ich war so, oh mein Gott, da will ich hin. Und dann meintest du, dass du dir nicht sicher bist, ob du Lust hast, in ein Land zu reisen, das diese Art von Politik macht. Also, das ist jetzt wieder eine komplett andere Diskussion, reist man trotzdem in solche Länder, bla bla bla, die Menschen in Israel oder die Menschen in Tel Aviv haben nichts damit zu tun, was die Regierung macht und so weiter und so fort.
Ja.
Aber, also seitdem gefühlt, diskutierst du auch also immer wieder mit FreundInnen irgendwie über dieses Thema.
Ja.
Und jedes Mal war es so, das wusste ich nicht. Und dann jetzt ja immer noch. Also ich finde es crazy.
Ja, es ist ongoing. Also es ist einfach ein Thema, was da auch nicht geklärt werden kann wahrscheinlich am Ende des Tages.
Jetzt reicht nicht mehr.
Also jetzt reicht nicht mehr, genau. Aber das ist ein Thema, was mich auch schon lange beschäftigt sozusagen. Ich habe ja war schon immer interessiert, so was Außenpolitik angeht und so weiter und so fort. Mein Vater arbeitet ja bei der Tagesschau. Dadurch war ich ja auch immer informiert und wir haben da auch zu Hause auch viel drüber geredet. Und ich bin da klar in meiner Haltung. Ich finde, dass die Siedlungspolitik und die unterdrückende Politik der israelischen Regierung der letzten Jahrzehnte, weil als ich 18 war, das ist 10 Jahre her, ist eine, die auch am Ende dazu führt, dass sich Leute radikalisieren. Also wenn man da eingesperrt ist, seine Rechte, seine Menschenrechte nicht gewahrt werden, wenn man durch Soldaten der israelischen Besatzungsmacht da irgendwie ständig angehalten wird, das ist der ideale Nährboden für Radikalisierung. Und wie man das nicht sehen kann, verstehe ich nicht. Aber jetzt sind wir Richtung Israel abgedriftet, das ist gar nicht das Thema heute.
Ja, das Thema ist ein ganz anderes. Aber trotzdem fand ich das gute News der Woche, weil das so schön das verbunden hat, dein sonstiges Fahrradinteresse. Wurde die Vuelta denn dann zu Ende gebracht trotzdem?
Ja, also es wurde eine Etappe unterwegs quasi, oder eine oder zwei Etappen hatten ein früheres Ziel, wo dann der Zielstrich weiter nach vorne verlegt wurde oder das Rennen nicht bis zum Zielstrich ausgetragen wurde und die letzte Etappe wurde eben auch abgebrochen und es gab auch keine offizielle Siegerehrung. Also die Teams haben sich dann eine Makeshift-Siegerehrung auf Kühlboxen aufgemalt, das Treppchen, und auf dem Parkplatz in der Nacht irgendwo.
Aber hat sich irgendwer dazu geäußert von den Topfahrern? Dürfen die das? Wahrscheinlich dürfen die das wieder nicht, ne?
Ja, also die haben sich halt dahingehend geäußert, dass die Sicherheit der Fahrer natürlich beeinträchtigt wurde durch diese Proteste. Das ist auch so. Also ein spanischer Fahrer ist auch gestürzt und musste das Rennen aufgeben aufgrund der Proteste. Das ist natürlich immer scheiße bei Protesten. Das geht halt nicht, wenn der Fahrer mit 40, 50 Sachen vorbeiheizen, dass man da auf die Straße springt. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch Mittel zum Zweck. Also ich bin da zwiegespalten.
Ja, also Leute zu gefährden ist jetzt nicht Mittel zum Zweck, aber natürlich muss es schon irgendwie, also eine Störung ein ist richtig, eine Gefährdung nicht.
Ja, und das Gleiche geht ja jetzt auch beim ESC. Ne? Es gibt ja jetzt Länder, die sagen, sie machen nicht mit beim ESC, wenn Israel mitmachen darf. Dann gibt es Länder, die sagen, sie machen nicht mit, wenn Israel nicht mitmachen darf. So. Also Deutschland und Italien haben sich dahingehend geäußert. Auf der anderen Seite sind dann Spanien, Irland, Frankreich und die Niederlande, glaube ich. Aber das Thema wird uns noch beschäftigen, die nächsten Wochen, Monate, wahrscheinlich auch Jahre.
Okay, kommen wir zum Thema der Woche. TDW, Thema der Woche. Ja, also wir müssen jetzt mal hier ganz transparent sein. Wir haben uns nur so wir haben uns eigentlich gar nicht vorbereitet.
Ja, ich bin vorhin auf dem Einkaufen zurückgekommen, habe währenddessen Podcast gehört und dann ist mir siebenteils eingefallen, dass wir nur gesagt haben, dass eine Woche Podcast ausfallen wird. Und heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag, da soll die Folge rauskommen, also mussten wir dann schnell.
Ja, ich hoffe, ihr seht es uns nach. Die letzten Wochen waren natürlich sehr drunter und drüber. Lukas hat noch gearbeitet, dann haben wir England vorbereitet, den Hund abgeholt und so weiter. Es ist jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel Raum für Podcast, aber wir machen das ist eigentlich auch kein richtiges Thema, sondern es ist eigentlich mehr eine Frage, die wir ganz oft erhalten. Nämlich, ob wir schon mal so eine richtig fette Beziehungskrise hatten und wenn ja, wie wir damit umgegangen sind, beziehungsweise was die ausgezeichnet hat, beziehungsweise was die verursacht hat. Mhm. Und also so Fragen in die Richtung bekomme ich entweder auf Insta ganz oft oder einfach auch wir zusammen per E-Mail oder so an den Podcast. Und deswegen dachten wir, nutzen wir die Chance und beantworten das. Willst du das beantworten?
Welche Frage jetzt nochmal?
Dann fragen wir erstmal, ob wir schon eine hatten oder haben.
Schwierig zu sagen. Ich würde sagen, dass wir Phasen hatten, in denen wir mehr füreinander da waren und weniger füreinander da waren.
Man muss vielleicht nochmal, Leute, die jetzt vielleicht nur diese Folge hören, wir 16 bzw. 17 sind zusammen. Das sind mittlerweile fast 12 Jahre.
Ja, genau. Eine richtige Krise, in der ich die Beziehung wirklich in Frage gestellt habe, hatte ich jetzt noch nicht. Also ich hatte mir noch nie die Frage gestellt, ob die Beziehung richtig ist. Also das hatte ich noch nie.
Noch nicht eine Sekunde oder einfach noch
nie? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, mich zu trennen. Also ich habe darüber nachgedacht, wie es wäre, aber nicht, okay, jetzt, wenn sich das und das nicht ändert, dann trenne ich mich. Mhm. Also auch wenn ich das mal zu dir gesagt habe, aber da wusste ich mir nicht anders zu helfen. Da ging es um deine psychische Gesundheit. Aber darüber hinaus habe ich das noch nicht in Erwägung gezogen. Und ich glaube, wenn man das in Erwägung zieht, dann kann man wirklich von einer Krise sprechen. Aber wir hatten auf jeden Fall Zeiten, wo wir weniger füreinander da waren, wo man selber irgendwie Themen hatte, viel mit sich beschäftigt war oder eigene Probleme hatte, die einen einfach belastet haben oder die Beziehung belastet haben. Die hatten wir schon. Mhm. Und auch nicht nur eine. Aber das würde ich auch sagen, ist normal im Leben. Dass halt nicht nur alles bunt verläuft. Das ist das allgemeine Lebensrisiko. Es passieren halt scheiß Dinge im Leben. Und mit denen muss man dann selber gut umgehen und dann auch in der Beziehung gut umgehen.
Ich würde auch sagen, dass unsere Krisen keine Beziehungskrisen waren, sondern eher so Wachstumsschmerz. Also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass alle Phasen, in denen wir wirklich so nicht so viel miteinander anfangen konnten oder wo irgendwie ich das Gefühl hatte, okay, wir sind aneinander gewöhnt und so, ich finde den cool. Oder nee, im Gegenteil, so ich fühle mich wohl mit ihm, aber ich finde den irgendwie uncool. Oder so, ich sehe irgendwie nicht, was also ist das jetzt wirklich die große Liebe? Fühlt sich das so an? Gefühl. War immer in Zeiten, in denen wir dazulernen mussten. Also entweder so ganz am Anfang, wo es wirklich noch so Streitigkeiten gab, da war es halt so ein Thema von, war das Kommunikation? Also irgendwie, oder ich glaube, es waren auch so ein bisschen Machtkämpfe, so ein bisschen rausfinden, wie weit kann ich gehen mit dem anderen, wer sitzt am längeren Hebel? Ich glaube, das war einfach so ein Aneinander-Abarbeiten, das vielleicht auch einfach eine persönliche Frage war. Ich glaube, nicht alle Menschen haben das nötig, sich an anderen Leuten abzuarbeiten. Für uns war das beide super wichtig. Ich lag vielleicht auch am Alter, dass man so miteinander aufgewachsen ist. Wir haben schon viele Machtkämpfe einfach ausgetragen. Wer hat das letzte Wort?
Ja, und dann haben wir gemerkt?
Nee, es hat nie jemand das letzte Wort.
Richtig, weil wir beide aber auch stur sind.
Ja.
Das haben wir dann irgendwann verstanden, dass die beide so stur sind, dass es wirklich egal ist.
Ja. Und dass es halt auch wirklich gar kein Thema gab. Also wir haben uns auch, und wir haben auch dann einfach erkannt, okay, wenn wir uns streiten, liegt es oft daran, dass wir auch unsere Launen aneinander abarbeiten. Ja. Und das war dann okay. Also in dem Moment eigentlich, wo wir es erkannt haben, war es so, ach so, ja gut, dann ist ja gar nicht so schlimm. Also dann gibt es ja eigentlich gar nichts zu klären, sondern dann hat man halt einfach manchmal schlechte Laune und lässt es am anderen aus. Und das war dann okay. Ich muss sagen, das hat sich die letzten Jahre auch nochmal gewandelt, dass ich insbesondere irgendwann keine Lust mehr drauf hatte, weil ich habe das Gefühl, ich habe es ein bisschen besser hinbekommen, meine Laune so im Zaum zu halten.
Du nicht? Das ist ein ongoing process, würde ich sagen.
Und irgendwann, also das nervt mich mittlerweile schon, aber ich kann das halt total zuordnen, deswegen beziehe ich das halt auch null auf mich, also es nervt mich einfach. Ich finde, das ist ein nerviger Angewohnheit.
Lass das.
Ja, also es versaut mir dann die Laune in dem Moment und ich finde, es hindert einen daran, Dinge zu erledigen oder schöne Dinge zu erleben, weil man halt damit beschäftigt ist, aber ich habe damit jetzt für mich kein Problem.
Ja.
Ich würde sagen, das war so ein Krisenmoment und andere waren dann eher so ein einzelnes, also was du schon meintest, dass halt einer von beiden irgendwie nicht wusste, wohin mit sich und dass man dann erstmal lernen musste, okay, wie gehe ich denn damit um, wenn mein Partner traurig ist oder sich verändert, neue Interessen entdeckt, keine Ahnung. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, was ein Thema wäre sowas wie, mein Partner wechselt komplett den Job und hat jetzt einen ganz anderen Lebensrhythmus.
Ja.
Das hatten wir super, super oft. Das ist bei uns Teil des...
Das hat mich ständig.
Also wir haben, glaube ich, noch nie ein Jahr in den gleichen Jobs oder gleichen Zeiten gearbeitet.
Und das sagen wir aber auch ständig so, nächstes Jahr, dann ist alles ruhiger.
Habe ich aufgehört mit.
Das stimmt einfach auch nicht.
Das wird niemals passieren. Ich will auch nicht, dass das passiert. Also das haben wir beide nicht erkannt, aber das bin auch einfach ich.
Ja, ja, also...
Ich hasse Routine.
Ja.
Ich hasse Wiederholung, ich hasse Vorhersehbarkeit und ich habe dich da 100% mit reingezogen. Deswegen liebe ich das auch, dass du selbstständig wirst. In keinem anderen Job hättest du das gemacht, weil du überhaupt nicht der Typ dafür bist. Und als Therapeut bleibt dir ja nicht viel anderes übrig.
Okay, aber du hast mich jetzt auch nicht gezwungen, Therapeut zu werden.
Nein, aber deswegen, also ich finde das ganz toll und ich pushe das ja auch, dass das möglichst schnell losgeht mit deiner Praxis und was auch immer. Weil ich es einfach gar nicht mag, wenn du so in so einem 9-to-5-Job festhängst, weil ich dann da mit drin festhänge.
Ja. Wenn man so eng in die Partnerschaft lebt, wie wir das auch tun, dann ist das der Fall, ja.
Ja.
Dann hängt man da mit drin. Und ja, aber es wird auch bei mir dann, wenn ich eine eigene Praxis habe, auch zu Routinen kommen.
Ja, natürlich ist es auch wichtig. Ich habe ja auch Routinen, aber eben nicht so dieses Fremdbestimmte.
Nee
egal, das ist gar nicht das Thema. Ich wollte sagen, dass ich glaube, dass das was andere als Krise oder... Nee, das Problem bei Beziehungskrisen. Also... Nochmal ganz kurz.
Das finde ich ganz nach vorne. Wir haben jetzt einfach von uns berichtet.
Ja, ich glaube, es gibt nur zwei Arten von Beziehungskrise.
Okay.
Die eine ist, dass es tatsächlich Bedürfnisse gibt, die bei einer Person nicht erfüllt werden durch die andere Person, beziehungsweise im Zweifel sogar absichtlich ignoriert oder runtergemacht werden.
Mhm.
Zum Beispiel... Typisches Thema Mental Load. Man fühlt sich nicht gesehen, man hat das Gefühl, man macht alles alleine. Der Partner, also seien wir ehrlich, das sind eigentlich 99% der Fälle die Männer, die das nicht hinkriegen. Kann immer noch nicht selber seine Wäsche waschen, kriegt es einfach nicht hin, irgendwie sich rechtzeitig bei seiner Mutter zum Geburtstag zu melden und so weiter und so fort. Dann ist es eine Krise und meiner Meinung nach auch eine, die zu einer Trennung führen sollte. Vielleicht nicht sofort, Aber sich über Jahre benutzen zu lassen als Therapeutin, Mutter, Haushälterin oder was auch immer, das ist keine Liebe.
Ja.
Das ist eine Verschwendung eures Potenzials. Eine Verschwendung eures Divine Beings, eurer Intelligenz, eurer Schönheit, sich von so einem Muttersöhnchen das Leben schlecht machen zu lassen. Dump him. So, Krise 1.
Unüberbrückbare Differenzen.
Oder emotionale Bedürfnisse, die nicht getroffen werden. Und das ist dann nicht die Schuld von jemandem, sondern dann ist es halt einfach so. Nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Freiheit unbedingt will, dieses nach England gehen, den zweiten Hund, die Aufregung, die Projekte. Und du sagst, nee, da bin ich einfach gar nicht der Typ für. Ich will meine Ruhe, ich will mein Zocken am Wochenende. Und wir einfach so weit auseinander liegen in unseren Bedürfnissen, dann ist das auch eine handfeste Krise, die meiner Meinung nach zur Trennung führen sollte, weil sonst einer von beiden sich so sehr verstellen muss, dass er selber unglücklich wird.
Oder man wächst in diese Richtung gemeinsam.
Ja. Und jetzt kommen wir zur Krisenart Nummer 2.
Mhm.
Die unechten Krisen.
Okay.
Ja.
Die unechten Krisen.
Die Krisen, die eigentlich nur existieren, weil wir das Gefühl haben, dass etwas gerade nicht so ist, wie es sein sollte. Und dieses, wie es sein sollte, ist dann aber eigentlich nur so eine komische, gesellschaftliche, antrainierte Vorstellung von Liebe und Beziehung.
Mhm.
Nehmen wir das Thema Sex. Ich kenne keine Langzeitbeziehung, keine. Und ich kenne viele Langzeitbeziehungen, in denen nicht irgendwann die Libido verschwunden war, die Art, was man mochte, nicht zusammengepasst hat, vielleicht jemand eine neue Seite seiner Sexualität entdeckt hat, vielleicht ist man doch nicht hetero, vielleicht lebt man doch nicht monogam. Irgendwas in dieser Art.
Mhm.
Und dann ist das Schlimmste daran, ja, dieses Gefühl von, bin ich falsch, ist der andere falsch oder sind wir falsch?
Mhm.
Und das hat ja gar nicht unbedingt was damit zu tun, wie geht's mir gerade miteinander, sondern sind wir noch richtig? Also so, das gehört so nicht. Kein anderer macht das so. Alle haben Sex. Alle sind auf einer Wellenlänge. Was auch immer. Aber wenn wir mal ehrlich drüber sprechen, keine Ahnung, wenn ihr mal ernsthaft eure Mädels fragt, Mädels, weiß euer Typ, was er mit den Händen macht? Also sorry, aber 99% sagen nein. Und das ist okay und das ist wichtig, sich darüber auszutauschen. Und das ist kein Grund, dass ihr keinen guten Partner habt oder keine gute Partnerschaft.
Mhm.
Und auch wenn da gar nichts läuft, über Wochen und vielleicht Monate oder sogar ein ganzes Jahr. Es ist nur eure Sache, woran das liegt. Und dann gibt es da wieder die echte Krise und die unechte Krise. Nämlich, unechte Krise, beide sind total im Stress. Es gibt einen, der trauert. Es gibt jemanden, der, keine Ahnung, körperlich Probleme hat oder so.
Ja.
Und ihr habt deswegen keine Intimität. Ja, oder mental, genau. Dann ist es keine Beziehungskrise. Dann ist das im Zweifel eine persönliche Krise einer Person, an der ihr gemeinsam arbeiten könnt. Und wenn dann langfristig das Bedürfnis nach Intimität absolut nicht gestillt werden kann von einer Person, dann sind wir wieder in der echten Krise. Aber erstmal dieser Moment, in dem ihr eigentlich beide sagt, wir wissen, warum wir eigentlich gerade irgendwie uns nicht nahe kommen können. Mhm. Oder es hat gerade für uns gar keine Priorität. Das ist keine Krise.
Das ist erstmal eine Aufgabe.
Das ist eine Aufgabe, das ist ein Status quo.
Ja, das ist eine Feststellung.
Und ich finde...
Feststellung von einem Zustand, den man verändern kann.
Ja, aber halt auch nicht muss. Also, auch wie Intimität zum Beispiel, wenn wir bei dem Thema bleiben, wie das für einen aussieht. Das kann ja auch, also, vielleicht habt ihr nur einmal im Jahr penetrativen Sex, aber ihr knutscht jeden Tag 20 Minuten. Ja, perfectly fine. Also wirklich gar kein...
Wenn es für beide okay ist und ausreicht und befriedigend ist, dann ist das in Ordnung. Es gibt ja kein, so muss das sein.
Und ich glaube, deswegen haben wir noch nie eine Krise gehabt, weil wir beide relativ frei von Erwartungen sind, insbesondere was, oder ich eigentlich persönlich gar nicht, aber bei meiner Beziehung schon.
Mhm.
I couldn't care less, was andere Leute über meine Beziehung denken. Und es geht dir sowieso ja in deinem ganzen Leben mit allem so.
Die meisten Sachen, ja.
Hast du jemals in deinem Leben darüber nachgedacht, was andere davon gedacht haben?
Ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern.
Ja, das ist crazy. Du kennst das gar nicht. Weder über deine Persönlichkeit, noch über dein Verhalten, noch über deinen Job, noch über deinen Erfolg, gar nichts. Nichts davon.
Ich mache es ja für mich und nicht für andere.
Es ist verrückt. Aber.
Also trotzdem, ne, wenn ich jetzt am Ende von meinem Praktikum habe ich Lob bekommen von meinen KollegInnen und so und das das freut mich schon sehr. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, das bestärkt mich schon. So ist es nicht. Aber es gibt mir halt noch mehr innere Sicherheit, dass ich schon irgendwie auch gut bin, so wie ich bin.
Ja, und vor allem ist es ja nicht, du hast ja keine Angst vor, also du hast dich ja nicht extra so und so verhalten, um dieses Lob zu bekommen.
Nee.
Du warst einfach da.
Hab einen Job gemacht.
Und hast einen Job gemacht. Und dann warst du so, oh, ich habe Lob bekommen. Und nicht, du hast jeden einzelnen Tag gecosplayt, der perfekte Mitarbeitende zu sein, um am Ende Lob zu bekommen, wie ich das machen würde.
Ja. Haben wir auch gesehen, wozu das geführt hat.
Ja. Und deswegen meine ich, ich glaube, das, was bei anderen vielleicht eine Krise ausgelöst hat, war bei uns dann eher ein, was ist gerade das Problem?
Mhm.
Wir sind Leute, die das Schimmel, die den Schimmel abschneiden, anstatt das ganze Ding wegzuschmeißen.
So.
So, Leute, Ende das der Folge.
Das sollte man nur bei manchen Sachen nicht machen. Zum genau. Beispiel Brot.
Oder betrügen. Nee, auch nicht. Auch ein Thema. Betrug. So.
Wir haben Sommerhaus der Stars geguckt.
Ja.
Und da haben wir wieder festgestellt, den Männern tut der Betrug nicht leid, sondern es tut ihnen, sie tun sich selbst leid, weil sie dabei erwischt werden.
Ja.
Das sind die letzten Hunde.
Nee, Kinder sind nicht so schlimm. Hunde sind auch nicht so schlimm.
Ja.
Männer, man kann Männer nur mit Männern vergleichen. Wirklich, mit nichts anderem. Das sind wie die letzten Männer einfach.
Das sind die letzten Männer da.
Ja, naja. Zum Großteil. Auf jeden Fall wollte ich nämlich eigentlich sagen, dass ein Betrug auch nicht unbedingt eine Krise sein muss, die zu einer Trennung führt. Denn auch da gilt, ist das was, was euch gerade kaputt macht? Was individuell, könnt ihr euch nicht verzeihen? Könnt ihr euch nicht mehr vertrauen? Seid ihr daran kaputt gegangen? Ist eine Person davon total überrollt worden? Fühlt sich total hintergangen? Was auch immer?
Mhm.
Oder habt ihr das Gefühl, man darf sich nach einem Betrug oder nach einem was auch immer nicht mehr verzeihen? Das ist ein Riesenunterschied.
Ja.
Und deswegen führt halt auch nicht bei jedem Pannenbetrug, also da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit, aber nicht zur Trennung. Das heißt nicht, dass ihr nicht euch, also das heißt jetzt nicht, dass das dann okay ist oder dass ihr über eure eigenen Nein. Grenzen gehen sollt, sondern...
Und es ist auch okay, sich wegen eines Betruges zu trennen.
Ja, aber es ist eben auch okay, es nicht zu tun.
Ja.
Und das gilt bei so vielen Dingen und auch immer wieder dieses Thema, also warum sind wir zusammen? Ich glaube, dass wir nicht zusammen sind, weil wir es uns mal versprochen haben und auch nicht verheiratet sind, hat auch ganz viel mit dieser Einstellung zu tun, mache ich das für mich oder für andere? Und ich bin nur so lange mit dir zusammen, wie ich dazu Lust habe.
Ja, warum auch nicht?
Wenn Kinder dazu kommen, natürlich versucht man das dann wahrscheinlich noch mehr länger zu halten, als es vielleicht einem gut tut. Aber die...
Aber auch da ist es dann für die Kinder, also dann tut es den Kindern nicht gut, die kriegen es ja mit.
Ja, ich weiß, aber natürlich, also ich weiß, dass wenn jetzt noch mehr, also das merkt man ja schon mit den Hunden oder so, natürlich führt Verpflichtung zu mehr Verbundenheit. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass das, was bei anderen eine Krise auslöst und dann vielleicht zu einer Trennung führt, bei uns Sachen sind, die einfach bearbeitet worden sind und einfach hingenommen. Die wurden einfach anerkannt. Es war dann einfach da. Und manchmal war es dann halt auch scheiße.
Und was bei uns halt Thema ist, manchmal ist die Kommunikation zwischen uns, die manchmal einfach nicht gut ist, sag ich mal, sondern oder auch nicht gewinnbringend oder funktional, sondern irgendwie beeinträchtigt ist durch Laune und Emotionen und dann ist uns das auch bewusst, dass wir wissen, okay, jetzt rede ich gerade nicht gut mit ihr oder mit mir, wer auch immer. Und das, was das Ganze dann halt noch deutlich schlimmer macht, ist, wenn man halt von außen dann gesagt kommt, ja, so geht man ja aber nicht miteinander um.
Hm.
Das macht ja noch viel, viel mehr Druck und das bringt es auch nicht. Aber wir sind da ja auch dran und sprechen darüber danach und sagen, okay, was war denn da los und setzen ja auch Grenzen zu sagen, okay, jetzt möchte ich an der Stelle nicht weiterreden, weil ich gerade merke, dass ich nicht in der Lage bin, vernünftig mit dir zu reden, weil ich beeinflusst bin durch irgendwas, was mich gerade nervt, womit du vielleicht gar nichts zu tun hast, was ein Thema mit mir selber ist oder was auch immer. Und das ist das, was wir daraus dann machen.
Du meinst, also ich habe schon häufiger die Frage bekommen, so wie man damit umgeht, wenn einer so gerne immer alles klären möchte und die andere Person eher so in sich gekehrt ist oder sowas. Mhm. Das, glaube ich, zum Beispiel kann auch so eine echte oder unechte Krise werden. Nämlich entweder eine echte Krise, in dem eine Person wirklich einfach abblockt oder gar nicht bereit ist, dem anderen zuzuhören oder zu sehen, was ist dem in der Kommunikation wichtig.
Mhm.
Aber es kann auch genauso gut eine unechte Krise sein, nämlich ein, ja, wir kommunizieren nicht perfekt, wir wissen das. Ja, wir geraten deswegen aneinander und man ist mal enttäuscht oder fühlt sich nicht so aufgehoben, wie man das gerne hätte in einem Streit. Aber wir wissen das und wir arbeiten daran und es ist ein ongoing process. Und es ist vielleicht nicht so, wie wir es uns idealerweise vorstellen, aber nicht einer leidet da jetzt massiv drunter oder einer fühlt sich da irgendwie alleine gelassen. Und dann muss es keine Beziehungskrise sein, sondern dann ist es halt ein Beziehungswachstum, ein gemeinsames, okay, wie lerne ich damit umzugehen? Und das klingt jetzt so romantisch, das kann total hässlich sein. Wir reden hier nicht über, das finde ich nicht gut, das finde ich auch nicht gut, sondern wir reden hier über ein, du bist ein verficktes Arschloch, ich will dich nie wieder sehen. Über hässliche Sachen, ja. Über hässliche Situationen, über hässliches Miteinander umgehen. Und hätte ich danach jedes Mal, wenn uns das passiert ist, gedacht, oh mein Gott, wir sind das schlechteste Paar der Welt. Wir machen gar nichts richtig. Wir sind gar nicht so, wie man sein soll in den Ratgebern oder auf Social Media oder im Film oder was auch immer. Dann wäre ich ja verrückt geworden.
Dann wärst du Kerl geworden.
Und dann hätte ich tausendmal schon an unserer Beziehung gezweifelt. Es gibt tausend Gründe, warum unsere Beziehung nicht so ist, wie sie sein sollte.
Ja, aber das ist halt die Frage, wie sollte eine Beziehung sein? Und wer legt das fest?
Ja. Und das, die Krise existiert nur, wenn sie für euch existiert.
Ja. Es gibt Sachen, die gehen natürlich nicht.
Ja, genau, Gewalt, aber oder ja. Keine Ahnung, was auch immer. Unterschiedliche Machtverhältnisse, aber das, darüber rede ich ja, weißt du, das ja. Sind ja dann die Bedürfnisse oder die, im Zweifel auch die Sicherheit von einer Person.
Ja.
Aber
alles andere ist euer Ding.
Und ich glaube, dass den Druck loszulassen, rettet viele Beziehungen. Zumindest hat es, glaube ich, unsere Beziehung schon das ein oder andere Mal gerettet.
Das glaube ich auch.
Weil wir hatten schon tausend Themen, die, wo ich gedacht habe, boah, das jetzt für den Rest meines Lebens. Nö.
Muss nicht sein. Muss ja auch nicht sein. Denn wir haben es besprochen, wir haben es verändert, wir arbeiten dran. Es ist, wie gesagt, nie zu Ende. Es kommen neue Themen dazu. Ja, bei uns kommen neue Themen dazu, wie ist es jetzt mit dem Hund, mit dem neuen Hund, wie ist es mit der Selbstständigkeit irgendwann in Zukunft, wie ist es mit meiner weiteren Ausbildung, bla bla bla.
Ja, alles Mögliche kommt dazu. Das, was uns zusammenhält, ist halt unser jeweiliger Wunsch, zusammen zu sein.
Ja.
Und das nimmt so viel Druck raus.
Ja.
Weil alles, was für mich okay ist, ist für mich okay. Und ehrlich gesagt, ist da auch jeder sein eigener Hirte, Leute. Ihr müsst auch nicht für den anderen mitdenken. Das ist auch keine gute Dynamik für eine Beziehung. Ihr müsst nicht... Also wenn ihr jeden Tag darüber nachdenkt, ob euer Partner mit euch zusammen sein möchte und was ihr dafür tun könnt, dass er das möchte, auch ganz schlecht.
Ja.
Also natürlich, ich meine jetzt nicht, was kann ich tun, damit mein Partner glücklich ist, sondern ich meine ein... Also so ein Erzwungen oder so ein Festhalten an diesem Bitte sei mit mir zusammen.
Ja.
Ich denke nie drüber nach. Also wenn Lukas nicht mit mir zusammen sein will,
dann ist das mein Thema.
Ja, dumm von ihm. Ja, und alles, was er sich wünschen könnte. Ich bin perfekt.
Ja. Habe ich nichts einzuwenden.
Und selbst ich, obwohl ich ja viel häufiger diejenige bin, die irgendwie äußert, das finde ich irgendwie ganz blöd und ich möchte, dass du das änderst oder so, weil ich einfach viel mehr rede auch. Und obwohl du viel häufiger mir schon gesagt hast, das ändere ich oder ich weiß, dass dir ist das wichtig, ich versuche das irgendwie anzupassen oder sowas, weil du vielleicht im Zweifel auch genügsamer bist oder einfach der schlechtere Partner, seien wir ehrlich. Du denkst ja aber auch nicht darüber nach, was kann ich tun, damit sie mich liebt, oder?
Nee.
Du denkst höchstens, wie kann ich sie glücklich machen, aber nicht, wie kann ich sie halten. Das ist ein Unterschied.
Nee, das meine Anziehungskraft da sozusagen, auf die vertraue ich da. Und auf die Bindung zwischen uns.
Ja, und du vertraust auch einfach darauf, dass ich selber für mich eine Entscheidung treffen kann.
Richtig.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Ja, weil ich dich ernst nehme. Weil wir aber uns auch die Hörner abgestoßen haben. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Ja, also Leute.
Keine Ahnung.
Um jetzt abschließend diese Fragen zu beantworten. Wenn es für euch zusammen okay ist, auch wenn es hässlich und scheiße und eklig und traurig ist, dann bleibt zusammen. Und wenn nicht, auch wenn es schön und lustig und nach außen toll aussieht, dann bleibt nicht zusammen. Ja, ihr könnt das schönste, perfekteste Paar sein, wenn es sich nicht so anfühlt, dann ist es nicht.
Ja.
Und dann sucht ihr wen anders, mit dem ihr euch fetzt und mit dem ihr dumme Sachen macht und den ihr verletzt und mit dem ihr 2 Jahre nicht schlaft, weil ihr denkt, keine Ahnung, du siehst nicht so aus, wie ich mir das vorstelle oder was auch immer. Dann, und das ist aber das, was sich für euch richtig anfühlt, dann nehmt diese Beziehung und nicht die aussieht wie in einem Hollywood-Film.
Ja, vertraut auf eure Intuition.
Ja. Okay. Und nochmal hier der Reminder, dump them. Hört auf, mit schlechten Männern zusammen zu sein. Wirklich. Das ist mein Wort zum Sonntag an jedem Wochentag.
Tschüss.
Tschüss.